Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Immer wieder gibt es Drohungen gegen Journalistinnen und Journalisten, die im Bereich Rechtsextremismus recherchieren. Wir berichten gleich über einen ziemlich beängstigenden aktuellen Fall. Außerdem die chinesische TikTok-Variante haben wir im Fokus. Genau, die Chinesen selbst kennen TikTok überhaupt nicht. Und wir beginnen die Sendung tatsächlich auch mit dem Begriff Einschüchterung von Medienvertreterinnen und Vertretern. Wir schauen auf die Ereignisse von heute Morgen in Russland. Ein Journalist des Wall Street Journals ist nach Angaben des russischen Inlandsgeheimdienstes in Jekaterinburg festgenommen worden. Mittlerweile ist auch schon ein offizieller Haftbefehl erlassen worden und diverse Medien und Kolleginnen und Kollegen aus der Branche haben auch schon reagiert. Wir sprechen drüber mit Gesine Dornblüt. Frau Dornblüt, was wissen Sie über die Hintergründe, was dem Journalisten vorgeworfen wird?
Ja, Evan Gershkovich wird vorgeworfen, für die USA spioniert zu haben. Es gibt eine Mitteilung des Geheimdienstes. Da heißt es, er habe auf Anweisung der amerikanischen Seite Informationen gesammelt, die ein Staatsgeheimnis über die Aktivitäten eines der Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes Russlands darstellen. Putins Sprecher Dmitri Peskow hat sich schon geäußert. Er sagt, der Kollege sei auf frischer Tat erwischt worden. Er hat aber dann nichts Näheres gesagt. Was wirklich passiert ist, da wissen wir ein bisschen was. Der Kollege war in Jekaterinburg zu recherchen. Das liegt östlich des Ural. Er wollte offenbar ein Stimmungsbild recherchieren, unter anderem zum Krieg. Das bestätigt ein russischer Aktivist dort. Das erzählt auch ein russischer Lokalpolitiker, mit dem er gestern ein Interview gemacht hat. Dann gibt es außerdem von dem Exilblatt Medusa die Information unter Berufung auf eine Quelle unter den westlichen Journalisten, dass der Kollege des Wall Street Journal außerdem in Nizhny Tagil gewesen sei. Das ist interessant, denn das ist eine Stadt, da befindet sich ein Rüstungsbetrieb, dort werden Panzer produziert. Wladimir Putin hat am Wochenende angekündigt, Russland werde jedes Jahr 1600 neue Panzer im Jahr bauen. Westliche Experten halten das für stark übertrieben. Diese Fabrik dort, die einzige Panzerproduktion, produziere nämlich viel, viel weniger. Und insofern wäre das natürlich eine interessante Recherche.
Ein offizieller Haftbefehl ist bereits erlassen worden. Das bedeutet, Frau Dornblüt, dass er jetzt schon im Gefängnis sitzt?
Ja, die Meldungen lauten so, dass er in Moskau im Untersuchungsgefängnis Lefortovo ist. Der Haftrichter hat heute entschieden, dass der Kollege bis zum 29. Mai in Untersuchungshaft muss. Das war, die Öffentlichkeit war ausgeschlossen bei dieser Entscheidung heute. Wenn er wegen Spionage verurteilt wird, dann drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft.
Wie beurteilen Sie das in Sachen, welche Qualität möglicherweise dahinter steckt, welche Strategie? Da geht es offenbar auch darum, Druck auszuüben, um möglicherweise zum Beispiel Gefangenenaustausche zu bewirken?
Das kann sein. Also man muss sagen, ganz klar, das ist jetzt eine neue Stufe. Das ist meines Wissens der erste Fall einer Anklage, zumal wegen Spionage gegen einen westlichen Korrespondenten in Moskau. Bisher konnte man davon ausgehen, dass man als ausländischer Korrespondent relativ sicher ist, im Vergleich jedenfalls zu russischen Staatsbürgern. Es gab schon früher speziell Spionageurteile, vor allem gegen russische Wissenschaftler. Ich denke da an Igor Sutjagin, der 2004 zu 15 Jahren Lager verurteilt wurde, obwohl er nur Informationen sammelte, die öffentlich zugänglich waren. Er wurde dann 2010 ausgetauscht mit anderen in Russland inhaftierten Menschen gegen russische Häftlinge in den USA. Und genau das haben Sie eben angedeutet, kann auch dahinter stehen, eben westliche Staatsbürger sozusagen als Geiseln zu nehmen, sie zu verurteilen, um sie später auszutauschen. Das ist ja im vergangenen Jahr auch mit der US-Basketballspielerin Brittney Griner passiert, die zu 9 Jahren verurteilt worden war und dann ausgetauscht wurde gegen den russischen in den USA inhaftierten Waffenhändler Viktor But.
Frau Dornblüt, mich interessieren die Haftbedingungen, wie es so in diesen Gefängnissen dort zugeht. Auch Sie sind ja mal festgenommen worden, also nicht offiziell verurteilt mit Haftbefehl, sondern Sie waren kurzzeitig in Haft. Wie war das?
Ja, das war eigentlich nur ein Festhalten. Über die Zellen drin kann ich gar nicht viel sagen. Es war relativ harmlos. Es war im Sommer 2014. Ich war mit einer russischen Kollegin der Novaya Gazeta im Grenzgebiet zur Ukraine unterwegs. Wir wurden wenige Stunden festgehalten. Wir wurden verhört. Wir durften aber telefonieren. Ich habe dann ein Protokoll unterschreiben müssen und eine Ordnungsstrafe bekommen. Aber sonst hatte das keine Folgen. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was jetzt mit Evan Gershkovich passiert, dem ja eine Straftat zur Last gelegt wird.
Ich frage auch deswegen, weil das natürlich auch sehr einschüchternd ist, nicht nur für diejenigen, die selbst verhaftet werden, sondern insgesamt auch für die Presselandschaft als Botschaft, kommt uns nicht zu nahe. Was bedeutet das für die Berichterstattung von Kolleginnen und Kollegen?
Also Andrei Soldatov, ein Journalist und Geheimdienstexperte, der aber selbst schon im Exil ist, der spricht von einem Frontalangriff auf alle ausländischen Korrespondenten, die noch in Russland arbeiten. Er schreibt bei Twitter, das Ganze heißt jetzt, dass der Geheimdienst von der Leine gelassen sei. Also es ist ganz klar einschüchternd. Es heißt, westliche Korrespondentinnen und Korrespondenten müssen vorsichtig sein, vorsichtiger sein noch, als sie es bisher waren. Ich zum Beispiel würde mich jetzt, wenn ich in Moskau ständig wäre, und akkreditiert wäre, ich würde nicht mehr allein durch das Land reisen. Und es ist natürlich weiter aktuell jetzt das Thema Selbstzensur.
Der Wall Street Journal-Journalist Evan Gershkovich ist verhaftet worden in Russland. Mit Gesine Dornblüt habe ich über die Hintergründe gesprochen. Dankeschön. Deutschlandfunk, Medias Res hier. Wenn niemand erfährt, dass Raider jetzt Twix heißt, dann kauft auch keiner dieses neue alte Produkt. Also bastelt man in der Schokoladenfirma einen kleinen Infofilm, kauft sich für diesen Film ein Plätzchen und zwar da, wo man sehr viele Kunden gleichzeitig erreicht. Genau, im Fernsehen. Vom Prinzip TV-Werbung profitieren Sender und Werbetreibende in einer wunderbaren Symbiose. Aber der Politik waren die vielen Tabak- oder Zuckerwerbungen schon immer ein Dorn im Auge. Die Debatten um Werbeverbote sind fast so alt wie das Fernsehen selbst. Nun möchte die Bundesregierung im Tagesprogramm Spots verbieten, die für Produkte mit sehr hohem Zucker, Salz oder Fettgehalt werben. Worüber nicht nur die Konzerne traurig sind, auch bei einigen Sendern regt sich Widerstand. Michael Mayer berichtet.
Leckere Milchcreme, ein Hauch von Honig und zwei lockere Schnitten. Cremige Milchfüllung umhüllt von zarter Vollmilchschokolade. Für die besonderen Momente, die wir gemeinsam genießen. Stück für Stück.
Kein Zweifel, der Markt der ungesunden Lebensmittel ist groß. Jede Menge Chips, Schokolade oder Burger warten auf ihre jungen Käufer und Käuferinnen. Doch die Werbebranche hat sich eine Selbstverpflichtung aufgegeben, dass man auf die Interessen der jungen Zielgruppe Rücksicht nehmen will. Der Zentralverband der Werbewirtschaft schreibt in einer Selbstdarstellung:
Die Verhaltensregeln legen unter anderem fest, dass in der Werbung alles zu unterlassen ist, was als Aufforderung zu einer übermäßigen und einseitigen Ernährung verstanden werden könnte. Außerdem sind Kauf- und Konsumaufforderungen an unter 14-Jährige ebenso unzulässig wie Inhalte, die Bemühungen der Eltern untergraben, für eine ausgewogene Ernährung ihrer Kinder zu sorgen.
Bei Super RTL, dem Kinderprogramm der RTL-Gruppe, sucht man beispielsweise Spots für zuckrige Limonade oder Schokolade über Tag vergeblich. Und selbst ein Spot einer Burgerkette wirbt nur für vegane Nuggets und Obst. Bei Radio Teddy, einem bundesweiten Kinderhörfunkprogramm, sieht man es lockerer und sendet auch schon mal einen Spot eines Pizzalieferdienstes. Besteht also Regulierungsbedarf im Kampf gegen ungesunde Lebensmittel? Wenn es nach Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir geht, ja.
Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass an kindergerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker- und Salzgehalt in Zukunft bei Sendungen, Formaten für unter 14-Jährige nicht mehr möglich ist.
Doch die Medienbranche läuft Sturm gegen den vorgelegten Referentenentwurf und sieht sich bevormundet. Nicht zuletzt deswegen, weil in dem Entwurf geplant ist, Werbung für ungesunde Lebensmittel über Tag gänzlich zu verbieten, samt Sponsoring und Influencer-Marketing. Allenfalls nachts und in Randzeiten wäre das dann noch möglich. Klaus Grevenich, Vorstandsvorsitzender des Branchenverbands VNET, der Interessensvertretung kommerzieller Hörfunk- und Fernsehsender, stört sich vor allem daran, dass Werbung für viele Produkte insgesamt zu verschwinden drohe.
Und man bis auf Weiteres davon ausgehen muss, dass der erfasste Bereich bis zu 70% der Lebensmittelwerbung insgesamt erfassen könnte. In dem Kernbereich, die Werbung, die sich gezielt an Kinder richtet, da gibt es umfassende Selbstregulierung und Beschränkungen auch der Werbewirtschaft und auch der Medien, die aus unserer Sicht bislang völlig unzureichend auch nur Berücksichtigung gefunden hat.
Auch der Medienverband Freie Presse, in dem Zeitschriftenverleger zusammengeschlossen sind, ist alarmiert. In der Printbranche würde der Entwurf jene Zeitschriften betreffen, die sich an Kinder unter 14 Jahren richten. Geschäftsführer Stefan Scherzer ist skeptisch, ob das Thema Übergewicht und Gesundheit bei Kindern über Werbeverbote geregelt werden kann. Im Übrigen, so Scherzer, informiere die Presse ja auch über gesunde Ernährung. Das sehe er zu wenig gewürdigt.
Denken Sie an die Ratgebermagazine, ausführliche Beiträge zur Lebensgestaltung, Bedeutung von Sport, nachhaltige Lebensführung, aber auch Tierwohl. Die Presse deckt auch Lebensmittelskandale auf und macht klar, wie wichtig es ist, nicht die Menschen hinter die Fichte zu führen. Aber der mündige Bürger kann sich eben auch informieren und daran glauben wir ganz fest.
Beim Bundesverband der Zeitungsverleger BDZV sieht man die Sachlage ähnlich, wird aber vermutlich weniger von dem Gesetzesentwurf betroffen sein, da es keine Tageszeitung gibt, die sich explizit an Kinder unter 14 richtet. In anderen europäischen Ländern gibt es bereits ähnliche gesetzliche Vorgaben, etwa in Spanien, Schweden, Portugal oder England. In jedem Land sind die Regelungen unterschiedlich. In Portugal etwa hat man sich an den Ernährungsempfehlungen der WHO orientiert. Dort ist das Gesetz seit 2019 in Kraft, habe aber bislang so gut wie keine Auswirkungen auf die Gesundheit der Kinder, stellt Klaus Grevenich fest.
Und da zeigen die Zahlen nach Umsetzung, dass es eben keine Korrelation gibt zwischen der Einschränkung von Werbung und dem dann daraus erzielenden Effekt, weil die Zahl der Adipositas-Fälle im Vergleich immer noch deutlich, deutlich höher ist, als das in Deutschland der Fall ist. Und die Effekte mit Blick auf die bisher vorliegenden Studien sehr überschaubar, wenn überhaupt da sind.
Wirkungsvoller sind das schon, so belegen es andere Studien, Regelungen, die direkt am Produkt ansetzen. Eine Zuckersteuer in Mexiko etwa hat den Konsum von Limonaden um 7,5% sinken lassen. Allerdings sind auch dort die gesundheitlichen Verbesserungen überschaubar. Der Verband VNET überlegt, gegen das Werbeverbotsgesetz zu klagen. Allerdings sei es dafür noch zu früh, denn der jetzt vorliegende Referentenentwurf steht ganz am Anfang des Gesetzgebungsprozesses. Die angedachten Werbeverbote könnten durchaus einige Sender in ihrer Refinanzierung gefährden, so Klaus Grevenich von VNET.
Das sehen wir schon als Gefahr für Wettbewerb, aber eben auch für die Vielfalt der Medien im Ganzen.
Die Debatte über Werbeverbote für Lebensmittel ist im Gange. Michael Mayer berichtete. Die Gewalt gegen Pressevertreterinnen und Vertreter ist gestiegen in den letzten Jahren. Besonders auf den Demos gegen die Corona-Maßnahmen ist es immer wieder zu Übergriffen gekommen. Aber auch die Kolleginnen und Kollegen, die generell über zum Beispiel Rechtsterrorismus und Rechtsextremismus recherchieren und berichten, die sind immer wieder Opfer von Übergriffen. Jetzt gibt es einen Fall in Braunschweig. Das Haus eines Fachjournalisten ist mit Schriftzügen besprüht worden. Nur einer der Einschüchterungsversuche. Bastian Brandau ist unser Landeskorrespondent in Niedersachsen. Herr Brandau, können Sie noch mal zusammenfassen, was genau passiert ist in dieser Sache?
Ja, der Kollege David Janssen hat selbst auf Twitter Fotos veröffentlicht von der Haustür des Wohnhauses, in dem er eben wohnt. Mit roter Farbe stand da gestern Morgen Bündnis gegen Antideutsche auf der Tür. Im Briefkasten lagen wohl übelriechende Fleischstücke und ein Teelicht war vor der Tür mit dem Namen Janssens. Daneben ein Kreuz und dazu noch die Zahlen 1488, also ein Neonazi-Zahlencode. Die 88 steht dabei etwa für den achten Buchstaben des Alphabets, das H. Das ist dann die Kurzform für den Nazi-Gruß. Man kann also davon ausgehen, dass dies eine Aktion aus der rechtsextremen Szene war, über die David Janssen journalistisch berichtet.
Ja, da wären wir beim Thema. Woran hat er gearbeitet, beziehungsweise woran arbeitet er?
Ja, er ist als Fachjournalist in Sachen Rechtsextremismus unterwegs, beobachtet die Szene. Er war früher auch einmal Sprecher des Braunschweiger Bündnisses gegen Rechts. Er ist aber eben seit langem unterwegs. Das sind die Kollegen überwiegend Männer, würde ich sagen, aus meiner Erfahrung, und Kolleginnen, die eben die rechte Szene beobachten. Er macht das in Braunschweig und Umgebung, ist auf Demonstrationen unterwegs, in Gerichtsprozessen, beobachtet auch die Online-Auftritte, die Kanäle der Szene und berichtet darüber auf seiner Website Doku Rechts und leistet damit eben Dokumentationsarbeit. Er ist eben jemand, diese Kollegen sind auf Veranstaltungen der rechten Szene, wo eben die lokalen Medien keinen hinschicken können. Und dadurch haben diese Kollegen, so jemand wie David Janssen, eben ein hohes Fach- und Detailwissen. Aber sie sind eben auch wichtig für die Medien vor Ort, die nur so auf Vorfälle aufmerksam gemacht werden. Und das erreicht dann so eben manche Vorfälle auch erst über regionale Reichweite, weil eben Kollegen wie David Janssen vor Ort waren, es einen Bericht gibt oder ein Video von einer rechtsextremen Veranstaltung.
Und er reagiert auf solche Vorfälle, die gegen ihn stattfinden, offenbar nach sehr vorne gehend, postet das selber im Netz. Geht er damit insgesamt an die Öffentlichkeit?
Genau, er hat auch sämtliche Drohungen gegen sich und seine Familie dokumentiert auf seinem Webauftritt. Und dies hier hat er jetzt bei Twitter kommentiert. Erstmal wieder eine Morddrohung, so hat er das eingeordnet. Er hat Anzeige erstattet, unter anderem wegen Bedrohung, aber eben auch wegen Nachstellung. Es ist also ein Delikt, wo es um wiederholtes Bedrängen einer Person geht. Da sieht er eben auch Zusammenhänge mit Fällen aus der Vergangenheit. Die Polizei, die ermittelt zunächst einmal wegen Sachbeschädigung, das war einer Pressemitteilung zu entnehmen. Demnach ermittelt auch der Staatsschutz, aber das ist zum Beispiel etwas, was David Janssen kritisiert, dass zunächst einmal nur wegen Sachbeschädigung ermittelt wird, eben wegen einer Reihe ähnlicher Vorfälle in der Vergangenheit. Er sagt eben auch, dass das das Ziel der Neonazis wieder sein dürfte. Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen, ihn einzuschüchtern und von seinen Recherchen abzuhalten. Er spricht da von einer enormen Belastung für sich selbst, auch für seine Familie. Er werde seit Jahren schon bedroht, auch in Telegram-Kanälen, zum Beispiel der örtlichen rechten Szene. Sagt aber auch, dass er jetzt, gestern und heute, wieder große Unterstützung erhalten habe in und um Braunschweig, aus der Zivilgesellschaft, von Medien, auch Unterstützungsanrufe zum Beispiel von Landtagsabgeordneten.
Aber ich verstehe richtig, nochmal um das zu klären, dass es bislang rechtliche Konsequenzen noch nicht gegeben hat, auch vor dem Hintergrund, dass das nicht der erste Vorfall war.
In diesem Fall ist es noch zu früh, das zu sagen, aber auch das ist etwas, was er kritisiert, was auch eben Verdi kritisiert. Es hat mehrere andere Griffe gegeben und David Janssen hat das eben sehr genau dokumentiert. Über Regionalberichte zum Beispiel wurde über einen Schweinekopf, der Janssen vor gut 3 Jahren zugesendet wurde, das wurde dann irgendwann eingestellt. Ganz konkrete Morddrohungen, die es auch in Online-Videos aus der Szene gegeben hat. Körperliche Gewalt auf Demos, da hat es dann Strafen gegeben. Stickers der Szene, die eben in Braunschweig hängen. Aber es gab zum Beispiel auch einen Prozess, da hatte tatsächlich eine polizeiliche Überwachungskamera gefilmt, wie ein Neonazi Ketchup vor der Tür verspritzte. Und auch dieser Prozess, der wurde dann wegen Geringfügigkeit eingestellt gegen eine Geldauflage. Und da sagt eben David Janssen, das sei sein Eindruck, den Behörden gelinge es nicht, da der jahrelangen Bedrohung gegen ihn ein Ende zu machen. Die Neonazis fühlten sich dann einfach zu sicher, weil diese staatlichen Ermittlungen sie nicht einschüchtern, weil über Jahre eben nichts oder sehr, sehr wenig passiere. Und ähnlich sieht es auch die Gewerkschaft, die Deutsche Journalistenunion, die wertet das als einen Angriff auf die wichtige journalistische Arbeit von David Janssen, wie es heißt, und fordert da eben alles zu tun, um die Täter zu überführen und zu bestrafen.
In Braunschweig, Niedersachsen, ist das Haus eines Fachjournalisten über Rechtsextremismus beschmiert worden. Informationen dazu von unserem Landeskorrespondenten in Niedersachsen, Bastian Brandau. Dankeschön. Über die TikTok-Verbots- bzw. Bannpläne von amerikanischen Regierungs-Smartphones haben wir mehrfach berichtet hier in Medias Res. In den USA droht sogar ein generelles Verbot. Der Hintergrund ist die Sorge, dass der chinesische Mutterkonzern ByteDance Daten ausspioniert. ByteDance streitet das natürlich ab. Auch die chinesische Regierung ist entsprechend düpiert. Dabei sind in China selbst nicht nur Facebook, Google und WhatsApp verboten. Auch TikTok gibt es in dieser Form dort gar nicht. Zumindest nicht unter dem Namen. Die chinesische TikTok-Version heißt Douyin und deren Einstellungen in Sachen Datenschutz sind der chinesischen Medienpolitik, sagen wir, angepasst worden. Benjamin Eissel hat sich Douyin genauer angesehen.
Auf den ersten Blick ähneln sich TikTok und Douyin sehr von der Aufmachung und der Bedienung. So kann man Videos bei beiden Smartphone-Apps nach oben oder unten schieben und ein geheimer Algorithmus entscheidet, was man als nächstes sieht. Dabei ist die Ähnlichkeit kein Wunder. Beide Kurzvideo-Apps gehören zum chinesischen Konzern ByteDance. Die Marktaufteilung ist ganz klar. Außerhalb Chinas gibt es nur TikTok. In China kann man nur Douyin runterladen und sich auch nur dort registrieren. Angeben muss man dabei neben seinem Namen und seiner Telefonnummer auch die chinesische Personalausweisnummer. Die Kurzvideo-App Douyin hat schätzungsweise zwischen 600 und 700 Millionen Nutzerinnen und Nutzer im Monat. Das ist fast die Hälfte der Bevölkerung der Volksrepublik. TikTok zum Vergleich hat 2021 eine Milliarde Nutzer im Monat gemeldet, weltweit. Vor allem beim Inhalt unterscheiden sich TikTok und Douyin. Neben Kurzvideos, die Nutzerinnen und Nutzer hochladen können, Bildung, Unterhaltung, kurzen Clips mit Tieren und Videos über Essen, gibt es bei Douyin auch massenhaft verschiedene Arten von Livestreaming, zum Beispiel mit Musik. Aber auch live gestreamte Verkaufsveranstaltungen gibt es bei Douyin mit direkt integriertem E-Commerce. Hier zum Beispiel verkauft eine Influencerin Kosmetikprodukte. Mit einem Klick ist die Hautcreme gekauft. Natürlich unterliegt aller Inhalt bei Douyin der strengen chinesischen Internetzensur, wie alle Websites oder Apps, die in China zugelassen sind. Zum einen ist da die staatliche Zensurbehörde, die Inhalte löschen und Nutzer sperren kann. Zum anderen hat ByteDance, wie alle chinesischen Internetkonzerne, auch selbst eine interne Zensurabteilung, die Inhalte überwacht. Neben Filtern, die zum Beispiel Regierungskritisches erkennen und blocken, gibt es auch unzählige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ungewollten Content löschen. Wie viele interne Zensoren ByteDance beschäftigt, darüber schweigt sich das Unternehmen aus, wie alle Internetkonzerne in China. Nach bestimmten Dingen kann man bei Douyin gar nicht erst suchen. Wer zum Beispiel Tiananmen 1989 eingibt, bekommt die Meldung, zu diesem Thema gibt es hier nichts. Wer dagegen bei TikTok nach der blutigen Niederschlagung der Demokratieproteste in Peking sucht, bekommt eine ganze Menge kritischen Inhalt. Stattdessen gibt es viel Propaganda, zum Beispiel von nationalistischen Influencern oder ganz klassisch, wie hier auf dem Douyin-Kanal der Volkszeitung, dem Propagandaorgan der Kommunistischen Partei, mit einem kurzen Clip von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Dieser preist hier die internationale Zusammenarbeit an, obwohl China sich in den vergangenen Jahren immer mehr abgeschottet hat. Jugendschutz wird bei Douyin übrigens groß geschrieben. Wer jünger als 14 Jahre ist und mit Namen und Geburtsdatum registriert ist, bekommt nur Inhalte zu sehen, die für junge Leute als geeignet angesehen werden und kann die App nur 40 Minuten am Tag nutzen, zwischen 6 Uhr früh und 22 Uhr abends. Anders als TikTok ist Douyin nicht nur überwiegend bei jungen Leuten beliebt. Wie andere Kurzvideo-Apps wird Douyin in China auch von älteren Menschen genutzt. Wer beispielsweise in einer chinesischen Großstadt mit der U-Bahn fährt, sieht Menschen allen Alters und aus allen Gesellschaftsschichten, die sich durch Kurzvideo-Apps scrollen.
Aber akustisch zumindest genauso aufreibend wie das westliche Pendant. Benjamin Eisel berichtete über die chinesische TikTok-Variante Douyin. Die Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt machen mit Journalismus weiter, mit Fotojournalismus. Die Bilder des Schweizer Reportagefotografen Werner Bischof sind als Bildband erschienen. Mehr dazu gleich um kurz nach 16 Uhr im Büchermarkt. Medias Res jederzeit im Netz und in Ihrer DLF-App natürlich. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.